Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des geschätzten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Versicherungsmakler, diesmal aber auch Immobilienmakler. Wir haben nämlich hier einen super, super, super krassen Gast bei uns im Podcast. Er ist einer der größten und besten, wenn nicht sogar der größte und beste Coach im Bereich Immobilien in ganz Deutschland. Er ist Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2023 im Bereich Bestes Maklerunternehmen, Veranstalter des Immobilienkongresses und natürlich leidenschaftlicher Immobilienunternehmer. Herzlich willkommen, Max Wolf.
Ruslan, vielen, vielen Dank und schön, dass ich da sein darf.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Max, bevor wir starten, die meisten Zuhörer hier sind in der Finanzdienstleistung. Das heißt Versicherungsmakler, Finanzberater, wie auch immer. Einige haben Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien, einige nicht. Das heißt, einige werden dich vermutlich kennen, einige vielleicht aber auch noch nicht. Deshalb stell dich doch bitte mal kurz vor, gib uns mal ein bisschen Gefühl dafür, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben.
Ja, ich bin Maximilian Wolf, 46 Jahre alt und bin Gründer und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobiliengruppe. Was machen wir? Wir machen wohnwirtschaftliche Immobilienvermittlung, also klassisches Makler-Business im B2C-Bereich, also Menschen, die eine Wohnung für ihr Eigenheim erwerben wollen. Aber wir haben auch die Bricks & Mortar Kapitalanlagen. Das heißt, auch als Kapitalanlagen vermitteln wir Immobilien bundesweit. Mein gleichnamiges Coaching, Immobilien kann jeder, Maximilian Wolf, da vermittle ich eben seit 2020 während Corona Menschen Immobilienwissen, ob es Makler, Händler sind oder Architekten, Bauträger. Das ist so zu meiner Person. Und was habe ich vergessen? Eigentlich so nichts. Und wir handeln noch selber mit einer eigenen Investmentgesellschaft.
Das heißt, wenn es um das Thema Immobilie geht, bist du eigentlich rund um der Experte und hast überall irgendwo so ein bisschen den Fuß drin.
Richtig? Ja. Also wir haben uns halt bei der Firmengründung Gedanken gemacht, welche Wertschöpfungsketten gibt es im Unternehmertum im Immobilienbereich, im Thema Vertrieb. Und so sind wir auf dieses Firmenkonstrukt eben gekommen, haben dann seit letztem Jahr noch eine eigene Bricks & Mortar Finance, wo wir auch den aktuellen Engpass, das Thema Finanzierungen auch noch vermitteln. Und so haben wir eine geschlossene Gruppe im Thema Immobilienvertrieb und das bundesweit mit mittlerweile über 40 Standorten in Deutschland. Und das ist so zu meiner Person.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Eine Sache hast du noch vergessen, nämlich, dass du eigentlich Bestseller-Autor im Bereich Immobilien bist. Es sind 4 Bücher inzwischen, glaube ich, ne?
5 sind es mittlerweile sogar schon. Das war es aber dann auch. Jetzt habe ich 5 Bücher geschrieben, habe mein ganzes Wissen in Büchern verpackt. Das erste war Erfolg ist lernbar. Ursprünglich meinen Kindern geschrieben, wie man eben mit finanzieller Intelligenz, Verkaufen, Immobilien und Mindset umgeht. Und dann kam Real Talk Immobilien. Dort beschreibe ich, wie man wirklich ein Unternehmen strukturiert und im Immobilienhandel Systeme schafft, um ja Gewinne zu realisieren. Dann habe ich mit vielen anderen, die ich in der Immobilienbranche kenne, Immobilien kann jeder geschrieben. Da ist dann so ein Drittel von mir inhaltlich, die anderen habe ich komplett alleine geschrieben. Ja, vom Makler zum Händler, weil als Makler sollte man auch manchmal über das Thema Handel nachdenken und seit Neuestem eben, weil das so der aktuelle Engpass war, der bekannteste Makler der ganzen Stadt. Da geht es eher so um Positionierung, Marketing, wie man sich halt in Reichweite bringt.
Das ist mega, mega krass. Also sehr, sehr viel Expertenwissen in diesen Büchern, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Erfolg ist lernbar, habe ich nämlich erst, ist gar nicht so lange her, da habe ich das gelesen. Und da habe ich eine ganz, ganz spannende Sache über dich erfahren. Nämlich, dass du nicht mit dem Immobilienthema geboren wurdest, sondern dass du ganz viele Jahre was ganz anderes gemacht hast und eigentlich erst vorgestern gefühlt in die Immobilienbranche eingestiegen bist. Magst du da vielleicht mal ein paar Sachen dazu sagen?
Naja, ich habe mit 18 Schule abgeschlossen, habe dann Bundeswehr gemacht. Damals war noch die Wehrpflicht, habe dann da verlängert 12 Monate Wehrpflicht gemacht. Und ich wollte immer selbstständig sein. Es war immer so mein Traum. Und das Thema Immobilien kam aber erst mit 36 Jahren dann in mein Leben. Und zwar zwischenzeitlich habe ich gemacht Catering. Warum? Weil meine Mutter im Flieger jemanden kennengelernt hat, der ein Vorstand eines Unternehmens war und da Brotzeit geliefert bekommen hat. Und dann habe ich so ein Catering aufgebaut und habe dann Betriebsgastronomien mit belegten Brötchen, Salaten und Sandwiches, fast 15 Jahre beliefert, unter anderem Allianz Arena, Flughafen München, also so wirklich große Unternehmen, war aber nie so meine Leidenschaft. Das habe ich dann irgendwie gemerkt und habe mich dann mit 35 entschieden aufzuhören und bin dann durch meine Frau in die Immobilienbranche gekommen. Und 2017, am 1. Juli, habe ich dann meine eigene Firma gegründet. Genau, also ich mache es jetzt auch schon 8 Jahre fast.
Schon 8 Jahre, klingt natürlich nach einem sehr, sehr langen Zeitraum. Aber wenn man sich das Ganze erstmal so überlegt, also für alle, die jetzt hier gerade zuhören, 8 Jahre ist noch gar nicht so lange her. Mit 36 hast du mit dem Thema überhaupt erst gestartet und vorher eigentlich gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Immobilien gehabt, richtig?
Ja, einen. Ich hatte 2007 meine erste Wohnung gekauft. Ein bisschen durch Zufall, weil ein Freund da einen Restanten von einem Bauträger hatte und den habe ich dann gekauft als Kapitalanlage. Aber eher durch Zufall und dann haben wir 2016 gebaut. Also das waren so meine ersten Berührungspunkte, aber eigentlich kein Wissen von Immobilien.
Und jetzt kommt der ganz, ganz spannende Punkt. Ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen und weiß, dass du mit deinen Unternehmen, mit mehreren, mit allem drum und dran, wirklich stabile Umsätze schreibst. Also vielleicht für alle, die hier gerade zuhören, in welcher Umsatzgröße bewegen wir uns da bei dir, wenn du sagst, hey,
in der Gruppe jährlich im 8-stelligen Umsatzbereich und da ist schon ein bisschen Bums dahinter.
Und das innerhalb von gerade einmal 8 Jahren. Das finde ich sehr, sehr krass. Das ist, einerseits finde ich das sehr inspirierend und motivierend, weil ganz viele Leute sagen ja immer, es ist irgendwie zu spät für irgendwas, um anzufangen, wenn man das nicht irgendwie in den Kinderschuhen hatte. Und du bist der Beweis dafür, mit 36 hast du angefangen. Wie lange hat es gedauert, bis du die erste Million gemacht hast?
Genau ein Jahr. Du bist verrückt im Immobilienbereich, weil du spielst halt mit großen Zahlen. Also ich habe dann irgendwann gelernt, 20% sind 20%, aber von was? Und natürlich in Immobilien, Transaktionsvolumen ist hoch und ich sage jetzt mal, ein Fahrrad verkaufen ist etwas günstiger, aber 20% sind 20% nur von was? Und das war so mein Glück. Dazu kam natürlich auch, dass von 2008 bis 2020 die Immobilienbranche eine absolut prädestinierte Branche war. Das war eine Einbahnstraße, die Preise sind nach oben gegangen und deine Fehler wurden durch steigende Preise auch ausgemerzt. Also hatte ich da auch ein bisschen Glück, aber natürlich zu allem Glück gehört immer erstmal Fleiß und Wissen, weil das ist der Ursprung eines allen. Und ich habe mich halt komplett dem Ganzen unterworfen. Also da gehört auch eine starke Frau dazu, die an meiner Seite seit im Januar 25 Jahre steht. Da gehören tolle Kinder dazu und das alles in der Kombi ergibt erst das große Ganze, weil wenn die Frau nicht hinter dir steht und du so ein Tempo an den Tag legst, dann wird es schwierig.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Max, du hattest ja vorhin gesagt, ihr macht ja mit Bricks and Mortar einige Dinge, unter anderem Coaching, Vertrieb von, ich glaube, Eigenheimen, ganz normal, Verkauf, Maklergeschäft und jetzt kürzlich auch Kapitalanlagen. Auf das Kapitalanlagengeschäft werden wir noch tiefer eingehen, aber damit wir hier damit die Zuhörer auch ein bisschen besser verstehen, was deine Expertise hier ist, kannst du vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie Bricks and Mortar überhaupt aufgewachsen ist, also was da dazugekommen ist? Ich meine, in deinem Buch beschreibst du Grundstücksparzellierung als Expertise.
Warte, das ist alles, ich mach's mal in der Kurzfassung. Ich habe angefangen als Vertriebsleiter mit 2015 bei einer Hausbaufirma. Dort habe ich dann die Verantwortung gehabt in Augsburg, also in Augsburg, Landsberg und München, Einfamilienhäuser und Doppelhäuser zu vermitteln und dazu fehlten die Grundstücke. Das war damals der Engpass. Also habe ich mir ein System überlegt, in dem wir die Grundstücke mit Investoren kaufen, dann haben wir die gesichert und können in Ruhe planen. Da war dieser Wettbewerb weg. Und das war dann so, im ersten Jahr habe ich dann dort anstatt 35 um die 60, 65 Häuser verkauft und 2017 im 1. Juli mich selbstständig gemacht. Eigentlich ursprünglich mit der Idee, dieses Grundstücksparzellierungsgeschäft weiterzumachen, also Grundstücke zu erwerben, zu projektieren, mit Hausbaufirma an Familien zu verkaufen. Und dann kam so das nächste Thema Bauträgergeschäft dazu, weil man dann mehr Familienhäuser gebaut hat. Das war so dieses Handelsgeschäft. Und dann habe ich mir die Makler geärgert, weil die immer nicht verkauft haben, mir erzählt haben, warum es nicht funktioniert. Und mit Investoren musst du Rechenschaft ablegen, also habe ich eine eigene Investmentgesellschaft mit Maklerbüro angeschlossen und habe dann aber festgestellt, naja, hoppala, mit mehr Maklerbüros kriegst du mehr Marktzugang, also mehr Objekte, kannst du den Investmentbereich skalieren. Um aber mehr Maklerbüros aufzumachen, brauchst du eine Akademie, um die auszubilden. Und so ist das Coaching entstanden, weil ich dann gesagt habe, naja, während Corona, das war aber Zufall, habe ich am 1. April 2020 gestartet und alle Leute waren daheim gesessen. Und auf einmal hat dieser Coaching-Bereich so einen Hype bekommen und dann hat es diesen bundesweiten Wachstum in Form von Bekanntheit gegeben. Das war die Schnellfassung und dann kam jetzt der Bereich Kapitalanlagen noch als weitere Sparte dazu. Das war dann der letzte logische Schritt in dieser Unternehmensgruppe anhand der Wertschöpfung, eben Investments, Makeln, wohnwirtschaftlich, Finanzierung, Coaching und Kapitalanlagen zu vereinen. Und so ist die Gruppe entstanden und steht auf einem Fundament von vielen Systemen und Prozessen und von vielen Mitarbeitern und Partnern. Wir sind mittlerweile Mitarbeiter und Partner über 100 Leute in der Gruppe und beschäftigen uns natürlich erstmal mit dem fundamentalen Aufbau. Denn wenn das Fundament eines Unternehmens in Form von Prozessen, Arbeitsabläufen, Checklisten, IT nicht passt und Wissenstransfer, dann wirst du auch nie einen geregelten Wachstum hinbekommen, weil dann ist es nur eine Achterbahnfahrt und die Mitarbeiter kommen und gehen. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre eben geschaffen und jetzt sind wir stark am Wachsen, weil das Fundament des Unternehmens eben steht.
Wie genau hast du es geschafft, dieses Konstrukt aufzubauen? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man einfach anfängt, mit Immobilien zu handeln und dann fliegt einem irgendwie alles zu. Ich meine, eine deiner Stärken, die du in deinen Büchern beschrieben hast, war, glaube ich, Netzwerk. Dass du vom Postboten bis zum Kletten irgendwie jeden auf dem Schirm hattest, der die Immobilien gebracht hat. Wie genau hast du das gemacht?
Also wenn es jetzt auf das Thema, wie ich den Umsatz gemacht habe, also ich würde das mal differenzieren in zwei Dinge. Erstmal kommt das Thema Umsatz. Wenn du keinen Umsatz hast, dann kommt lange gar nichts. Also das ist halt einfach so. Du kannst die tollsten Prozesse bauen, die tollsten Ideen haben. Wenn der Markt sie nicht annimmt, funktioniert das nicht. Also haben wir uns um Umsatz gekümmert. Das war mein erster Steckenpferd. Und dann habe ich parallel mir überlegt, naja, du warst ja auch schon mal selbstständig mit deiner Catering-Firma. Und das waren auch teilweise Auf und Abs. Und das wollte ich nicht mehr. Also habe ich mir gedacht, es muss ja irgendein Geheimnis geben, wie so Unternehmen strukturiert werden. Und dann habe ich innerhalb von 2,5 Jahren an die 150 Bücher gelesen, die da vorne im Schrank alle stehen. Und dann habe ich so aus dem Thema Vertrieb, Unternehmenssteuerung, Kommunikation, aber auch Mindset, mir das alles rausgelesen und habe parallel das Unternehmen aufgebaut. Einmal Netzwerken, um meinen Umsatz zu erweitern. Ich habe mir überlegt, wer sind die Zielgruppenbesitzer, die wissen, wo durch Scheidung, Tod, räumliche Veränderung Immobilien sich bewegen. Und dann kam halt raus, der Makler, der Architekt, der Bauträger, der Projektentwickler, der Hausverwalter, bis hin zum Postboten, Kaminkehrer, Leichenbestatter, Bofors, Telekom-Mitarbeiter. Dann haben wir uns darauf konzentriert, also Wachstum in unser Netzwerk, um mehr Objekte zu kriegen. Und parallel haben wir aber auch eine Schablone uns entwickelt, wie man so einen Unternehmensaufbau macht. Nämlich als erstens kommt der Umsatz, dann kommt Vertriebsfinanzkontrolle und Marketing. Dann kannst du kontrollieren deinen Umsatz und dein Marketing und hast einen planbaren Wachstum. Und dann haben wir parallel angefangen, Prozesse ins Unternehmen über Business Development zu installieren, weil jedes erfolgreiche Unternehmen hat eine Business Development Abteilung. Nämlich ein Team, ein Mitarbeiter oder mehrere, die nichts anderes machen, wie Arbeitsabläufe in Schriftform niederzubringen. Ich nenne dir ein Beispiel, eine GmbH-Gründung. Hat jeder schon mal gemacht. Keiner kann es aber en bloc mit einer Checkliste runterrattern. Das sind nämlich schon mehrere Punkte, wie zum Notar gehen und Bankkonto öffnen. Es ist Transparenzregister, Paragraph 34, ein Briefkastenschild, Drucker, Signaturen am Rechner einrichten, whatever alles da dazugehört. Und so ist dann die Business Development Abteilung gewachsen, hat jeden Tag 5 Probleme behoben, weil ich habe da eine Devise gehabt, jede Frage, die 2-mal gestellt wird, ist too much. Also bringen wir die in ein Intranet und jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf diese Prozessabläufe und Automatismen. Und so ist einmal der Umsatz über Netzwerk und über dieses ganze Thema gewachsen und parallel das Unternehmen über Business Development entwickelt worden. Ja, und so haben wir diesen Wachstum dann generiert und das Unternehmen strukturiert. Und über Marketing dann forciert.
Ich finde das so mega, mega krass, weil du hast ja alleine in dieser kurzen Ausführung hast du ja so viele unternehmerische Goldnuggets rausgehauen, die den meisten Menschen eigentlich gar nicht bewusst ist. Also da ist so viel starkes, positives Mindset dahinter. Also alleine schon dieses um die Ecke denken und sich mal zu fragen, okay, wie komme ich denn an die Leute ran, die gerade die Immobilien verkaufen? Leute, die, keine Ahnung, sich trennen, sich scheiden lassen, sterben oder sonst irgendwas. Das ist ja schon, muss ich wirklich sagen, echt um die Ecke gedacht. Wenn die meisten Leute, die irgendwie in der Immobilienbranche unterwegs sind, die stellen halt irgendwie wahrscheinlich eine Anzeige auf ImmoScout oder so und warten darauf, dass dann irgendwas passiert und wundern sich, warum kein Umsatz reinkommt. Und auch diese Philosophie, als allererstes Umsatz reinholen und dann kannst du dich um alles andere kümmern und Schritt für Schritt diese Prozesse aufbauen, ist das schon ein sehr, sehr krasser, sehr starker unternehmerischer Erfolg. Hast du dir das alles nur angelesen oder hast du dich davon von einem Mentor oder irgendjemandem auch mal trainieren lassen?
Ich habe es mir echt angelesen. Also ich habe A angelesen, B habe ich dann natürlich Try and Error gemacht, über meine Catering-Firma sehr viel Erfahrung gesammelt, Höhen und Tiefen mitgenommen, gerade was Unternehmenssteuerung und Kommunikation, Mitarbeiterführung anbelangt. Und habe dann natürlich auch Mentoren um mich rum. Das sind aber Unternehmer, die mich aber eher jetzt begleiten in Fragen, die ich ihnen aktiv stelle. Denn ich habe eins dann angefangen und festgestellt, es gibt so Lebensmuster. Jeder Mensch hat ein Umfeld, in dem er sich bewegt. Wir suchen uns natürlich das Umfeld, auf das wir Bock haben. Wir wollen ja nicht irgendwie, also ich bin jetzt Vertriebler, jetzt möchte ich keinen klassischen Musikliebhaber, der jetzt klassische Musik mir erklärt, wie die Noten gespielt werden. Ich übertreibe jetzt. Mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Und so kriegst du halt Muster mit. Und genauso haben auch Lebensmuster Unternehmen. Und die Unternehmen, die erfolgreich sind, haben genau die Muster, die wir da gelesen, erkannt haben. Da war zum Beispiel das Buch Scaling Up, ein absolut lesenswertes Buch. Richtig cooles Buch oder Schnelles Denken, Langsames Denken. Ein sehr schwerer Stoff, 800 Seiten lang. Da geht es um die Psychologie des Menschen, warum wir das denken, was wir denken. Also hast du dir schon mal Gedanken gemacht, Ruslan, warum du eigentlich das denkst, was du denkst? Also
jeden Tag. Frage. Max, jeden Tag frage ich mich, warum denke ich das, was ich gerade denke und was denke ich als nächstes?
Und da musst du halt verändern. Du musst halt, wenn du was verändern willst in deinem Leben, musst du auch Veränderungen schaffen, weil immer das Gleiche machen gibt halt das gleiche Ergebnis. So. Und wir Menschen, wir entwickeln uns weiter. Das ist die Evolution des Lebens. Und wir können entweder so vor uns hin doktoren, dann wird es irgendwann funktionieren. Oder, und so ist es bei mir immer, ich suche immer nach den Dingen, die ich nicht kenne. Weil nur so, glaube ich, kann ich mich als Mensch weiterentwickeln, weil all das, was ich kenne, mache ich ja eh irgendwie instinktiv. Mal mehr, mal weniger. Ja, und so schaue ich, dass ich auch immer mehr Leute kennenlerne und einfach gucke, wie kann ich mich da eben verbessern?
Lass mit diesem das tun, was du nicht kennst. Das finde ich ein spannender Punkt, auf den würde ich gerne noch eingehen, weil wir beide wissen, wovon du sprichst, aber die meisten Zuhörer hier, die wissen das noch nicht. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Mindset, als du mir das erste Mal erzählt hast. Habe ich auch eine Weile gebraucht, um darauf rumzudenken, bis ich es, glaube ich, auch verstanden habe. Magst du vielleicht mal erklären, was du damit meinst?
Wiederhol die Frage nochmal ganz genau, bitte.
Ja, du sagtest ja, du fokussierst dich auf das, was du nicht kennst. Du hast eine gewisse Art und Weise, diese Frage sonst immer zu stellen, auf was man sich fokussieren sollte.
Also ja, also ich habe halt mal einen Mentor gehabt, der hat dann gesagt, es gibt Dinge, die kennst du im Leben, es gibt Dinge, die kennst du, die machst du nicht, die werden irgendwann automatisiert passieren, das kennen wir alle. Dann sagst du, ja, habe ich schon lange mal gehört und irgendwie hat es Klick gemacht, keine Ahnung, warum vorher nicht. Aber dann gibt es noch Dinge, von denen hast du noch nie was gehört. So, und wenn du Dinge nicht kennst, machst du sie ja auch nicht. Und so versuche ich meinen Geist, mein Horizont, mein Mindset dahingehend zu entwickeln, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und auch Dinge konstruktiv anzunehmen von anderen Menschen, die etwas behaupten. Also ich hinterfrage, dann stimmt das auch. Also ich bin da schon sehr kritisch, weil die meisten Menschen plappern irgendwas nach. Ich frage dann immer, ja, auf welcher Grundlage beruht denn deine Aussage, dann kommen sie schon stottern, dann weißt du, dass das einfach nur nachgequatscht ist. Aber du musst einfach hinterfragen, wie führt zum Beispiel ein Elon Musk seinen Betrieb? Ist ja auch nur ein Mensch, aber der muss ja wissen, ne? Das machen. Kann man von ihm halten, was man will, aber der spielt halt auch mit größeren Zahlen. Jetzt hat er sich in die Politik wieder reingeschlingelt. Jetzt ist er irgendwie der, fand ich zum Beispiel sehr spannend, habe ich euch gelesen, bin ich mal gespannt. Der hat ja diesen Dogecoin.
Ja.
Und diesen Dogecoin habe ich mal vor anderthalb Jahren gekauft in großer Menge und das Ding ist voll abgeschmiert. Ich glaube für über 10.000 Euro. Und das habe ich heute Morgen gelesen. Der wird jetzt der Beauftragte von Trump, diese ganzen Kosten und unnötigen Geldrausblasereien zu rekonstruieren und das im US-Regierung eben zu entlüften, diesen ganzen Salat. Und das Departure heißt Dodge und das ist eine Abkürzung für diese ganze
Gleichnamen.
Also genau, und deswegen, man soll einfach gucken, open-minded sein, offen für Neues sein und dann geht's dir als Mensch auch besser. Und ich lebe auch nie in der Vergangenheit, ich lebe immer nur vorne. Das Witzige ist, das habe ich auch für mich neulich festgestellt, das möchte ich dir kurz teilen. Wir Menschen entscheiden ja immer zu dem Zeitpunkt das, was wir entscheiden, aufgrund der Grundlage. Ja, also heute treffe ich eine Entscheidung, weil ich die ja kenne. So, dann gibt's Menschen, die sagen oft, naja, in der Vergangenheit ist das und das passiert. Logisch, weil sie in der Zukunft neue Informationen haben, wo sie das wieder neu bewerten, anstatt dass sie sagen, naja, ich habe dazugelernt und schaue, wie ich es in der Zukunft mache, gehen sie rückwärts mit der neuen Information und drehen sich in ihrem Hamsterrad. Und das mache ich nicht. Ich schaue nach vorne, will neue Dinge wissen und
Das ist der Mensch,
der ich heute bin.
Ein super, super krasses Mindset, weil da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf rumlenken, bis man es versteht. Aber Dinge tun, die man nicht kennt. Mein erster Gedanke war dazu, hey, wie soll ich tun, was ich nicht kenne? Ich kenne es ja nicht. Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Also wie soll ich das tun?
Lösungen suchen,
genau. Sich etwas vornehmen. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, bei dir ist es so, du willst etwas, du hast gar keinen Plan, wie du das schaffen wirst. Du hast absolut keine Ahnung, wie es passieren wird. Du hast null Ahnung, ob es überhaupt möglich ist. Aber du nimmst es dir vor, denkst die ganze Zeit drauf rum und irgendwann auf eine magische Art und Weise kommt dann irgendwie in eine Gelegenheit, wo du sagst, hey, guck mal, da kann ich nachgucken. Der weiß vielleicht was.
Ja, das ist einfach gesprochen, aber grundsätzlich ist es so. Denn ich schaue mir an, was andere Menschen haben, die schon da sind, wo ich bin, wo ich hin will. Und dann denke ich mir, naja, da will ich auch hin. Ich habe zum Beispiel das Umsatzziel von 100 Millionen Euro Jahresumsatz mit der Gruppe zu machen. So, da will ich hin. Jetzt muss ich mir überlegen, wie schaffe ich das? Weil wenn ich es ja wüsste, bin ich ja schon da. Und das bin ich nicht. Also muss ja irgendwas mir in meinem geistigen Horizont fehlen. Plus das Thema Zeit. Denn die Zeit, gibt ja das Wort, richtet alles. Und gerade selbstständige Unternehmer, auch soziale Medien beeinflussen uns da extremst, wollen so schnell zu viel. Und das Thema ist ja, der Markt, also erstmal muss ich selber verstehen. Dann muss ich es in mein Team transportieren und dann muss ja der Markt auch noch verstehen, was ich will und wofür ich stehe und was ich für einen Expertenstatus habe, wo ich Menschen in Form eines Produktes oder Dienstleistung helfen kann. Und das muss ja erstmal wachsen. Und dazu braucht man Marketing, könnte man auch eine Stunde lang drüber quatschen, nämlich mentale Verfügbarkeit ist da das Zauberwort. Wenn du heute von Kassel nach München fährst, hast du Marken in deinem Kopf, die abrufbar sind, weil sie einfach bei dir am Markt schon seit Jahrzehnten bestehen. Und das müssen wir auch schaffen. Wir müssen erstmal uns zur Marke etablieren, geistig selber, und dann dem Markt mitteilen, wofür wir stehen, wofür wir nicht stehen.
Ist das
das große Ganze.
Ist das auch mit der Grund, warum du dich dazu entschieden hast, Bundesligisten FC Augsburg zu sponsern?
Auch. Also das ist natürlich der Grund dafür. A ist FC Augsburg seit 14 Jahren Fußball-Bundesliga. Und das liebste Kind des Deutschen ist der Fußball und es hat schon ein gewisses Standing, auch in der Fußball-Bundesliga Sponsor zu sein, denn da kann auch nicht jeder sein, also kann grundsätzlich jeder, aber kann er halt auch finanziell nicht, weil das kostet schon ein paar Euro 50, um da auf der Bande Mannschaftsbus als Hauptsponsor eben auftreten zu können. Aber ja, das soll natürlich den Status zeigen, aber auch die Reichweite auf die Marke erhöhen.
Ich finde es extrem spannend, wenn wir so sprechen, weil hier in diesem Podcast kriegt man so viel mehr Wissen als nur über Immobilien. Also wir werden auch noch über Immobilien sprechen, aber das ist so viel mehr, was man, egal in welcher Branche man arbeitet, für sich anwenden und umsetzen kann, vor allem das mit dem Mindset-Thema. Aber lass uns mal ein bisschen über Immobilien sprechen. Du warst ja auch schon Sponsor vom FC Augsburg, bevor du das Thema mit den Kapitalanlagen angefangen hast, und die achtstelligen Jahresumsätze, die waren auch vorher schon da. Was hat dich denn dazu motiviert, überhaupt darüber nachzudenken, deinen Geschäftsbereich um Kapitalanlagen zu erweitern? Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, jetzt machen wir auch Kapitalanlagen?
Ehrliche Antwort.
Ja.
Geschäftspartner, den kennst du. Der hat mich da reingestupst. Also das ist, manchmal zieht man gewisse Dinge an. Und Sam kam zu mir und sagt, Max, Kapitalanlagen. Und ich wollte Sam als Partner gewinnen, aber hatte eigentlich den Kapitalanlagenbereich gar nicht so auf dem Schirm. Obwohl ich eigentlich nur das Produkt hätte austauschen müssen, weil das System Immobilie kenne ich, die Struktur habe ich, das Netzwerk, die Reichweite habe ich. Und jetzt haben wir einfach das Produkt nochmal ergänzt durch Kapitalanlagen. Und ich muss sagen, macht mir verdammt viel Spaß, weil es ein richtig, richtig gutes Produkt auf eine Zielgruppe gibt, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und ich sage dir, warum. Bei einer wohnwirtschaftlichen klassischen Immobilienvermittlung musst du warten, bis der Kunde zu dir kommt. Das heißt, du musst auf ImmoScout, Facebook, wie auch immer, Bauträger, Bautafeln gucken, wer kommt denn überhaupt zu dir? Und beim Kapitalanlagenvertrieb ist es genau umgekehrt. Du gehst mit dem fertigen Produkt auf den Kunden zu. Und das ist natürlich der einfachere Weg und der skalierfähigere Weg. Und deswegen sind Kapitalanlagen in meinen Augen in Form von Immobilien. Die Menschen wollen immer wohnen, sie wollen immer lieben und sie wollen immer essen. Das hat mir mein Opa beigebracht. Da lachst du jetzt. Der hat es etwas anders ausgedrückt, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich habe die liebe Form und er hat die bayerische derbe Form gewählt. Aber das ist der Grund, warum ich so überzeugt bin von Kapitalanlagen. Denn wir haben in Deutschland gerade mal 48% Eigenheimnutzer. Also Menschen, die eine Immobilie besitzen, sind 48%. Und 52% haben keine Immobilie in Deutschland. Da sind wir in Europa komplett hinterher. In Italien, Kroatien sind das teilweise bis zu 90% wahrscheinlich. Die genauen Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist irgendwo zwischen 80 und 90. Und wir müssen doch es schaffen, und das hilft natürlich dem Business, da bin ich jetzt auch ehrlich, ich will natürlich auch Geld verdienen, aber es hilft auch den Menschen, ein Problem zu lösen. Und deswegen ist dieser Kapitalanlagenvertrieb in meinen Augen eine ganz, ganz tolle Sache.
Lass dann direkt mal drüber sprechen. Das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, weil klar, dass das irgendwo vertriebsfreundlicher ist, wenn du auf den Kunden zugehen kannst, wenn du ein fertiges Produkt bauen kannst, wo du auch wirklich ins Marketing steil reingehen kannst und wo du wirklich Attacke machen kannst, dass das vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen mehr PS auf die Straße bringt, als zu warten, bis ein Kunde sich bei dir meldet. Das ist, glaube ich, allen, die im Vertrieb arbeiten, auch klar. Aber was würdest du sagen, sind die Vorteile, die sich für einen Kunden ergeben, der eine Kapitalanlage kauft? Warum sollte man generell als Privatmensch, sage ich mal, sich überlegen, Vermieter werden zu wollen, eine Wohnung zu kaufen, die zu vermieten? Was sind so deine Pluspunkte dabei? Ich werde nämlich auch ein paar Ängste, Sorgen, Nöte und Zweifel kommen, die meisten Leute haben. Habe ich mir nämlich hier mitgebracht. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was ist aus deiner Sicht der Grund, warum Menschen in Immobilien investieren sollten?
Also, erstens mal ist die Immobilie wertstabil. Sie ist gegenläufig zur Inflation und sie ist inflationsgeschützt. Es ist ein Produkt, was die Menschen brauchen. Die wollen wohnen, sie wollen es warm, sie wollen also unterschiedliche Motive, warum man Immobilien kauft. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Faktoren oder zwei Dinge ist, einmal die Wertsteigerung, die es immer geben wird, weil die Immobilie gegenläufig zur Inflation ist und die Inflation muss sein, ist staatlich gewollt, also wird auch die Immobilie weiter steigen. Vielleicht nicht mehr in diesem Thema, wie sie aktuell war. Und sie wird auch vielleicht mal wieder eine Delle kriegen, so wie es gerade hinter uns ist. Aber sie war davor 10 Jahre auch stabil gestiegen, also steil gestiegen wie noch nie. So, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, du schaffst einen Vermögensaufbau durch Mieteinnahmen. Also jemand anders zahlt dir die Immobilie ab und so schaffst du einen Vermögenswert. Ich bin zum Beispiel auch Befürworter, dass jeder Mensch sich eine eigene Immobilie kaufen soll, in der er wohnt. Auch wenn es steuerlich nicht die optimalste Lösung ist. Aber du wirst gezwungen, monatliche Sparraten zu leisten. Und somit schaffst du Vermögen. Die meisten Menschen können nicht sparen. Sie konsumieren, gerade in der heutigen Gesellschaft. Und dadurch passiert Folgendes. Sie tun nach 2-3 Jahren ihre Sparrate aussetzen, Konto abräumen und irgendwo in ihren Lebensunterhalt oder Konsum stecken. Und daher ist das für mich, glaube ich, muss aber jeder für sich selber beantworten, eine stabile Anlage zum Vermögensaufbau durch die Sparrate, die gebunden ist, plus der Vermögenszuwachs durch eventuelle Steigerungen von dem Immobilienwert.
Ja, das Thema an sich ist ja jetzt auch nicht wirklich neu. Jeder, der irgendwie mal Robert Kiyosaki, Richard Pollard gelesen hat, da wird das ja auch recht stark, in den Vordergrund gebracht, dass man Immobilien kaufen, vermieten sollte, dass es nahezu passives Einkommen sind und auch nahezu passives Einkommen ist und dass es auch ganz, ganz viele Vorteile gibt. Aber ich persönlich kenne das Thema jetzt seit ein paar Jahren in Deutschland und ich habe auch schon ein paar Berührungspunkte mit Kunden gehabt. Und einige Dinge in den Köpfen der Deutschen halten sich da sehr, sehr hartnäckig. Was ist, wenn ich da mal jemanden habe, der die Miete nicht zahlt? Und was ist, wenn da mal eine Reparatur anfällt? Und was ist, wenn ich mal die Wohnung nicht vermietet kriege? All solche Themen. Wie stehst du dazu? Du bist ja irgendwo auf der Expertenseite der ganzen Geschichte. Du kennst den Markt, du siehst, wie der Markt sich entwickelt. Und da hast du auch ein Gefühl dafür, wie die Leute auf das Thema Kapitalanlage reagieren. Sind das berechtigte Sorgen oder ist da ganz viel
Also, gibt es zwei Seiten. Grundsätzlich mal ist jeder für das verantwortlich und selber verantwortlich, was er im Leben tut. Ja? Und natürlich, das Leben birgt auch gewisse Risiken. Gibt teilweise Schicksalsschläge, aber es gibt auch Dinge durch Unwissenheit, die man tut. So. Das mal vorneweg. Also, es ist keine Einbahnstraße, das Leben. Jetzt kommen wir auf die tatsächlichen Zahlen und Fakten. Wie viel Prozent Mietausfall gibt es denn in Deutschland? Das ist unter 1%. So, das ist total wenig. Und wenn man jetzt eine Immobilie nimmt und die in einer Lage kauft, die vernünftig ist und sich jetzt auch nochmal Gedanken macht, wer könnte denn mein Mieter sein? Dann muss ich einmal mit einem normalen Menschenverstand, aber so denke ich, so habe ich mir auch meine Sachen aufgebaut. Und in meiner Familie gab es keine Immobilien. Also wir hatten weder ein Eigenheim selber noch eine Immobilie als Kapitalanlage, weil mein Opa genau diese Gedanken hatte. Ja, und Schulden machen ist schlecht. Aber es sind ja gute Schulden. Es sind ja keine Konsumschulden. Es sind ja Schulden, wo mehr Geld reinkommt, wie er abgeht. Und das wertstabil und so baue ich Vermögen auf. Also ich glaube auch, es ist ein Mindset-Thema der Bürger. Und natürlich kann der Mieter ausfallen. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nein, das ist nicht so. Aber wenn ich jetzt mir einen Mieter suche, wo ich vorneweg die Schufa prüfe, das kann halt jeder Bürger machen, ganz einfach, und mir überlege, wer ist denn mein Mieter? Ist es ein junger Mensch, der gerade Anfang 20 ist, oder ist es ein Mensch, der vielleicht schon Mitte 40, 50 ist, der ein stabiles Einkommen hat und vielleicht sogar seine Frau noch ein zweites Einkommen hat? Dann habe ich zwei Einkommen, selbst wenn einer arbeitslos wird, ist das zweite da. Stabil, gute Lage. So habe ich das immer mit vernünftigem Menschenverstand gemacht. Dann gibt es noch die Kautionsabsicherung. Man bekommt in der Regel drei Monatsmieten Kaution und somit kann ich einen möglichen Schaden eventuell, wenn da was wäre, abfangen. So, und das sind so die, wie ich an Dinge rangehe. Aber ich weiß, manche Menschen haben damit ein Problem, haben Angst. Jetzt sind wir bei dem Punkt, es gibt Dinge, die kennst du, die machst du nicht. Und von Vermieten hast du vielleicht noch nie was gehört und deine Vorfahren haben dir eingebläut, wie mein Opa es mir auch eingebläut hat, aber Gott sei Dank habe ich irgendwann gesagt, mach ich nicht. Der wird jetzt wahrscheinlich sagen, was hast du denn da gemacht? Das sind gute Schulden. Ich hätte gerne 3 Milliarden Schulden.
Ja.
Damit Immobilien gekauft, weil dann kommt noch größeres Volumen rein und Vermögensaufbau findet statt.
Ich glaube, für alle, die hier zuhören, die sich mit der Immobilienthematik noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, es hilft ungemein, diese beiden Begriffe mal voneinander zu trennen. Der Begriff Schulden ist ja super negativ belastet, weil du jemandem etwas schuldest, zurückzahlen musst und in einer Schuld stehst. Mir persönlich hat das sehr, sehr geholfen, die Differenzierung zu treffen und zu unterscheiden zwischen Schulden im Sinne von Konsumschulden. Du kaufst ein Auto und der Gegenstand wird immer weniger wert und du schuldest jemandem Geld, und zwischen Kredit. Kredit, wenn man sich das mal auch überlegt, dann kriegst du ja nur, wenn du kreditwürdig bist, wenn du glaubwürdig bist und allem voran, wenn du in etwas investierst, was eine Wertsteigerung hat.
Und ganz wichtiger Hinweis noch, Roslan, du kriegst nur dann einen Kredit, wenn die Bank zu 100% sicher ist, dass ihr Geld wieder zurückbekommt. Und das ist für den Immobilienkauf, was ganz wichtig ist, für jemand, der vielleicht noch keine Erfahrung hat, die Bank ist dein Geschäftspartner an deiner Seite, der für dich genau prüft, die wollen dir Geld geben, weil damit verdienen sie Geld. Die prüfen die Grundbücher, die Wegerechte, die letzten Eigentümerprotokolle. Die prüfen einfach alles, weil sie geben ja nur Geld, wenn sie eine Absicherung in Form der Immobilie für dich, für die Bank haben. Man hat die Bank als dein Partner und, wie du so schön sagst, es ist ein Kredit und keine Schulden bei Konsum. Das sind zweierlei Stiefel.
Das Entscheidendste an dieser Stelle ist, dass man einmal verstehen muss, dass Deutschland das vielleicht konservativste Land der Welt ist und dass deutsche Banken noch sehr viel konservativer sind als Deutschland. Also eine Bank in Deutschland, ich würde, glaube ich, nicht lügen, wenn ich sagen würde, die würde sich lieber eine Hand abschneiden, als einen Kredit rauszugeben, bei dem sie nicht sicher ist, dass sie ihn wieder reinbekommt. Und
okay, du würdest ja auch kein Geld leihen, wenn du schon wüsstest, das Geld kommt nie wieder.
Genau. Und das ist halt so eine Sache, die sehr, sehr viele Leute nicht verstehen, weil die glauben, ich mache Schulden und dann treibt mich die Bank irgendwie in die Insolvenz oder so. Die Bank hat ja gar kein Interesse daran, sondern die wollen ihre Kohle plus Zinsen zurück. Das ist deren Geschäftsmodell. Und wenn man es schafft, bei einer Bank finanzierbar zu sein und finanziert zu werden, dann glaube ich, dann hat man eine wirklich sehr, sehr gute Chance und ein sehr gutes Zeichen darauf, dass das Geschäft, was man abschließen will, sehr, sehr gut ist. Aber trotzdem hält sich bei den Leuten im Kopf noch eine Sache, über die ich mal mit dir sprechen möchte, weil klar ist es natürlich geil, wenn du einen Kredit kriegst. Klar ist es geil, wenn die Bank das Ganze bestätigt hat, dass es ein gutes Geschäft ist. Aber du brauchst doch erstmal Unmengen an Geld, an Eigenkapital, um überhaupt einen Kredit zu bekommen, oder?
Du brauchst in der Regel 20% Eigenkapital, ja. Oder du hast irgendwelche Sicherheiten, die du der Bank werthaltig geben kannst, in Form von Grundschulden. Meine Grundschuld ist nichts anderes wie Geld. So, ja, die musst du irgendwie auftreiben. Und da muss man halt auch mal sparen. Da muss man gucken, wie man reinkommt. Da muss man mit seinem Banker reden. Dann kann man Bauen auf Probe zum Beispiel machen, dass man Bausparer macht. Mal der Bank zeigt, schau mal her, ich habe jetzt ein Jahr lang auch den Kredit, die Rate in den Bausparer einbezahlt und kann mir diese zukünftige Sache leisten, weil ich habe keine Schulden gemacht, ich habe keine Schufa. Also da gibt es Wege und Möglichkeiten, aber man muss irgendwie in dieses System einmal reinkommen. Und wenn du einmal drin bist, dann macht es richtig Spaß und dann funktioniert das Ganze.
Sind diese 20% eine feste Zahl? Weil ich habe auch schon Immobilien finanziert mit 10% Eigenkapital von den Kunden. Ich habe auch schon Immobilien finanziert mit nur 7,5%.
Hat auch funktioniert. Alles. Ich habe auch schon 110% Finanzierungen bekommen. Ich sage immer eins, mehrere Banken anfragen, das ist ganz wichtig, weil eine Bank ist auch nur ein Unternehmen. Und eine Bank wird dir nie sagen, ob sie können oder nicht, denn manchmal können Banken auch keine Kredite geben, weil sie vielleicht gerade große Ausläufe haben. In den ersten 6 Monaten sind Banken erfahrungsgemäß immer lockerer mit ihren Finanzierungen und mit günstigen Konditionen, weil sie müssen Kredite rausgeben. Und im 2. Halbjahr steuern sie sich hin, damit sie zum Jahresende ihre Bilanz und die Eigenkapitalquote erreichen. Also die Bank kriegt eine Zahl vorgegeben vom Vorstand. Eigenkapitalquote muss sein. Und zum Jahresende muss die aufgefüllt sein. Also als Beispiel, Sie würden am Anfang 0% Eigenkapital, dann brauchen Sie zum Schluss 50% von allen. Und die Bank wird immer probieren, dir maximal abzunehmen, was geht, damit er ja seine Bilanz auffüllt.
Okay. Sag mal, wie teuer sind denn Kapitalanlagen, Immobilien? Weil wenn die Leute hier zuhören, dann sind es ja meistens Leute, die irgendwie Kunden im Bereich Versicherung haben, die mal einen Altersvorsorgevertrag vermittelt haben oder irgendwie was im Bereich Investment mit denen machen. Und jetzt, glaube ich, ist schon der eine oder andere dabei, der sich fragt, okay, wie viel Geld, nicht in Prozent, sondern in Euro auf dem Konto oder woanders braucht mein Kunde, damit der für das Kapitalanlageinvestment überhaupt in Frage kommt. Also was würdest du sagen, sind so die Durchschnittswerte, die ihr bei Primo Kapitalanlagen verkauft?
Also ich sag mal, 10% ist gut. Es gibt aber auch Kapitalanlagen, die mit 0% Eigenkapital funktionieren. Das hat auch immer was mit der Bonität des Kunden zu tun. Das hat mit dem Einkommen zu tun. Also das kann man nicht pauschalisieren. Das wäre unseriös. Da gibt's viele Faktoren. Das Wichtige ist für alle Zuhörer, nicht glauben, dass es bei einem nicht funktioniert. Das ist wieder die Annahme. Dinge, die kennst du, machst du nicht, noch nie gehört. Sondern aktiv darauf zugehen und sagen, ich will eine Kapitalanlage und dann anschauen, wie es funktioniert. In der Regel sind das Investments zwischen 100.000 und 250.000, die Wohnungen, in einer Quadratmeterzahl von, sag mal, 40 bis 80 Quadratmeter und das bundesweit. Und so schaut man dann, welches Produkt passt auch zu dem jeweiligen möglichen Finanzrahmen. Und das ist das Schöne, dass man ja nicht selber einzieht, sondern man kann dann das passende Produkt abgestimmt auf sich finden. Und das ist das Schöne bei Kapitalanlagen.
Also wenn der Kunde, sage ich mal, 10.000 Euro aufwärts irgendwo verfügbar hat, dann ist das schon mal...
Dann sowieso. Es geht aber auch mit weniger.
Es geht aber auch mit weniger, okay. Muss man dieses Kapital dann auch einsetzen oder gibt es da auch...
Und da gibt es keine pauschale Aussage, weil es ist alles individuell. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren zusammen, nämlich wie sieht es die Bank gerade, welche Bank ist damit im Spiel, wie ist die Bonität des Einkommens? Sind es ein oder sind es zwei Einkommen? Also da gibt es so viele. Wie sind die Lebenshaltungskosten? Sind Kinder mit im Haushalt? Dann werden die Lebenshaltungskosten pauschal höher angesetzt. Also all das, was ich jetzt sagen würde, würde Leute abschrecken, ist unseriös. Man muss das individuell auf den jeweiligen einzelnen Fall mit einem Finanzierer besprechen.
Aber ihr könnt euch auf jeden Fall merken, wenn ihr irgendwo jemanden habt, da sage ich mal 7.000, 10.000 Euro aufwärts übrig hat und nicht weiß, wohin damit und ein entsprechendes Einkommen hat, dann lohnt es sich mal über die Immobilie als Kapitalanlage drüber nachzudenken. Bevor wir jetzt aber nochmal auf die Vorteile für den Vertriebler kommen, da würde ich dich auch nochmal gerne drüber sprechen. Eine Sache wird sehr, sehr viele Zuhörer hier umtreiben. Nämlich in jüngster Vergangenheit gab es ja einen riesen Skandal über einen Influencer im Bereich Kapitalanlageimmobilien, wo Dinge rausgekommen sind wie Vertriebsimmobilien viel zu teuer und keine Rendite und was weiß ich nicht was. Wenn man, ist ja nicht nur erst da diesem Skandal aufgekommen, sondern grundsätzlich gibt es ja immer Stimmen am Markt, die sagen, mach's lieber selber, such dir deine Immobilie selber, kriegst du mehr viel höhere Rendite und die Vertriebsimmobilien sind immer viel teurer als auf dem Markt. Was ist deine Erfahrung? Ist das so? Sind Vertriebsimmobilien wirklich immer schlechter als das, was man selber auf dem Markt sich zusammenkaufen kann? Oder wie schaut's da aus?
Also ich möchte da nochmal ausholen, weil A, kenne ich diese Person sehr gut und habe auch einen sehr guten Kontakt zu ihm. Wenn man diese Geschichte sich anschaut und man ist aus der Immobilien Community oder man ist in diesem Gewerbe tätig, dann gibt es so Dinge wie Aussagen, da hat jemand eine Immobilie gekauft und hat die nicht besichtigt. Würde ich schon mal jedem raten, jeder, der eine Immobilie kauft, muss die besichtigen. Es ist aber auch so, in jedem deutschen Kaufvertrag beim Notar steht, der eine Immobilie kauft, er hat sie besichtigt und gesehen. Also kann man ja dem anderen nicht vorwerfen, dass er die nicht gesehen hat. Bausparthema wurde auch angekreidet. Ich habe dann daraufhin gleich meinen Banker angerufen, weil ich habe auch einen Bausparer und habe eine Wohnung, wo ich 10 Jahre nichts tilge, sondern den Bausparer bediene und nach 10 Jahren wird dann runtergetauscht und dann habe ich die nächsten 10 Jahre weiter einen guten Zins. Also das sind alles so Dinge, die da in der Presse, wie sagt man da, wie soll man sagen, die Kunden werden, um mediale Reichweite zu bekommen, denn Medien wollen ja auch Geld verdienen und um diese Artikel zu lesen, muss ich ein Abo abschließen und und. So, ich tue mich da nicht beteiligen und deswegen bis heute kann man demjenigen keinen einzigen Fall nachweisen. Und letzte Woche kam ein Bericht vom NDR, da hat es dann geheißen, es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Also ist für mich ein Skandal, sowas so aufzubauen und dann zum Schluss aber den Sack nicht zuzukriegen gegen denjenigen, weil derjenige auch da nur als Vermittler und wie auch immer tätig war. Also das ist ein Skandal. Aber jetzt kommen wir wieder zu der Immobilie. Es gibt natürlich schwarze Schafe am Markt, das muss man schon auch sagen. Die gibt's aber in jedem Markt, die gab es schon immer. Die gab es nicht nur im Finanzsektor, die gibt es egal wo. Also deswegen, man braucht einen seriösen Partner, wenn man eine Immobilie kauft. Man muss die Immobilie besichtigen und man bekommt sie zu einem vernünftigen Preis. Also sie sind nicht immer nur teurer und wie auch immer. Das wurde ja ihm auch vorgeworfen. Und wenn man die Preise anschaut, sind es marktübliche Preise. Also deswegen, da wurde in meinen Augen, aber es ist nur meine Meinung, ich kann immer nur für mich sprechen, mit zweierlei Maß gemessen. Und Medien sind da sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Also daher, über Kapitalanlagen kann man sehr, sehr vernünftige, gute Objekte bekommen. Auch ich mache das jetzt mit meinen Kindern, weil meine Kinder sollen jetzt auch an das Thema Immobilien rangeführt werden. Meine Tochter studiert sogar Immobilienwirtschaft seit 2 Jahren. Aber ich möchte einfach, dass meine Kinder auch ein Gefühl für die Immobilie bekommen. Wie ist der Notarablauf? Wie ist ein Vertrag aufgebaut? Wie sind die Mechanismen? Wie steht die Finanzierung? Und das sind so die Themen, die ich jetzt aktiv meinen Kindern auch beibringe. Und ich würde meinen Kindern keine Kapitalanlagen beibringen, wenn das nicht was Gutes wäre.
Okay, das ist auf jeden Fall schon eine sehr starke Sache. Ich persönlich finde, worüber man da auch nachdenken muss, wenn man sagt, okay, ich mache eine Kapitalanlage Immobilie selber, ohne irgendwie einen Vertriebsweg oder so, mit was für einem Scheiß du dich da alles auseinandersetzen musst, gerade wenn es Dinge sind, die du nicht kennst. Erstmal musst du ja ein passendes Objekt finden, dann musst du einen passenden Finanzierer finden. Dann, wenn das alles geklappt hat, musst du ja noch einen rechtssicheren Mietvertrag schreiben, einen Mieter suchen. Wenn ein Mieter rausgeht, musst du selber nochmal irgendwie mit dem neuen Mieter irgendwie verhandeln, ob er seine Versicherung richtig gemacht hat oder nicht. Dann musst du noch Nebenkostenabrechnung schreiben am Jahresende, um zu gucken, ob die Energie richtig ausgeschrieben wurde. Und da kommt einiges auf dich zu. Und wenn du das jetzt im Vertrieb machst oder eine Vertriebsimmobilie kaufst, die angeblich so viel schlechter ist, dass die Erfahrung, wie ich gemacht habe, dann hast du diesen Pain halt einfach nicht. Da guckst du dir das Objekt an, wenn du es gut findest, dann kaufst du es halt und dann siehst du, wie auf dein Konto die Miete kommt und die Rate abgeht und hast es im besten Fall, wenn alles gut läuft, 2 Jahre später vergessen, dass du überhaupt ein Objekt hast, bis dann irgendwann kommt, hey, wir haben einen neuen Mieter reingebracht, wir haben eine Mieterhöhung gemacht, du hast jetzt 100 auf dem positiven Cashflow. Also das ist ein Fall,
den ich hier erwarte. Es gibt Experten, die dich betreuen, die dir helfen, die dich beraten Und ich habe auch ein paar Wohnungen. Und deswegen, das macht alles bei mir die Hausverwaltung. Also ich muss mich da auch um nichts kümmern. Du kannst für alles Leute holen, die dir das als Dienstleistung anbieten. Und so eine Hausgeldabrechnung kostet 30 Euro im Jahr. Also, von was reden wir? Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt die kennst du, die machst du nicht, noch nie gehört. Und ja, vermieten, das ist jetzt ein Thema, aber auch das kann man einem Immobilienmakler geben, kann sagen, vermiet mir bitte diese Wohnung, der übernimmt dann ein oder zwei Monatsmieten an Monatsmiete als Cottage. Muss man dann selber wieder in der Strategie abwägen, ob man das möchte oder selber macht, um einen rechtssicheren Vertrag zu bekommen. Haus und Grund kann man kaufen für 12,95 Euro. Habe ich nämlich letzte Woche einen neuen Mieterwechsel gehabt und habe das gemacht. Also es gibt alles im Internet. Wir sind heute so digital und da war sogar der alte Mietvertrag abgespeichert. Ich musste nur den neuen Mieter mir überlegen und dann hat das funktioniert. Also es ist alles möglich, wenn man mit vernünftigem Menschenverstand daran geht, das Internet nutzt und dann kann man ein gesegnetes Leben führen und Immobilien nachweislich waren schon immer die wertstabilste Anlage des deutschen Kindes. Also daher.
Also du sagst doch, bei euch im Büro ist ja auch ein ganz, ganz großer Slogan, ganz großes Motto. Das Bedürfnis nach einem Zuhause wird niemals verschwinden. Fand ich immer sehr, sehr stark und es ist ja vollkommen egal, ob du Eigennutzer bist oder eine Immobilie zur Kapitalanlage hast, weil irgendjemand hat das Bedürfnis, ein Zuhause zu haben und vielleicht ist das genau die Wohnung, die du hast, die eben das Zuhause geben wird.
Und also, wir haben 1 Million zu wenige Immobilien in Deutschland. Das heißt, durch Zuwachs, durch Zuwanderung und ist 1 Million Wohnungen zu wenig. Und wenn ein Druck in einem Markt ist, ist ja immer gut. Ja. Und gewohnt wird immer. Ich habe jetzt eine Wohnung vermietet in München, gut in Schwabing, das ist die Top-Top-Bestlage in München. Ein 30 Quadratmeter Apartment, da waren innerhalb von 2 Stunden 250 Anfragen. Ich bin verrückt geworden.
Ja.
Hat Gott sei Dank ein Mitarbeiter von mir gemacht. Wir haben es dann abgestellt. Da wirst du blöd, aber das zeigt mal, wie groß eigentlich die Nachfrage ist auf Wohnungen.
Ja. Gut, Max, wir haben jetzt ganz, ganz viel über die Kundenvorteile gesprochen und warum es vielleicht auch für die Kunden der Zuhörer hier sinnvoll sein könnte, in Immobilien zu investieren. Jetzt sind aber die meisten Zuhörer ja auch Vertriebler und würden natürlich auch gerne für sich wissen, welchen Vorteil es hat, wenn sie selbst ins Kapitalanlagegeschäft einsteigen, vielleicht als Ergänzung zu ihrem bestehenden Portfolio. Also habt ihr da als Primo Kapitalanlagen auch irgendwas auf Lager, was man den Vertrieblern bieten kann?
Ja, natürlich. Wir haben ja immer für alle, das ist ja auch ganz wichtig, ein Geschäftsmodell funktioniert nur dann, wenn alle was davon haben. Also, die Immobilie an sich ist ein Produkt, was der Vertriebler leicht platzieren kann. Das ist ja schon mal einfacher, wie eine Lebensversicherung oder eine Unfallversicherung über Schmerzen zu verkaufen, wo ich dem Gegenüber klar machen muss, oh, pass mal auf, wenn dir das und das passiert und der Kopf abfällt, dann bist du versichert und deine Erben. Ich übertreibe jetzt. So, dann kommt aber dazu, dass die Provision, ohne diese zu nennen, gut ist auf eine große Summe, das Gesetz der großen Zahlen. Also das heißt, wir haben sowohl nur für Tippgeber ein Modell geschaffen, aber auch für die Verkäufer. Oder man macht beides zusammen. Das ist mal das eine. Wir haben eine Plattform geschaffen, wo man einsteigen kann und sicher gehen kann, dass die Produkte gut sind. Und man hat ständig Produkte, denn wir entwickeln selber. Die meisten Vertriebe haben Folgendes, die haben mal 10 Wohnungen und dann sind sie weg, ausverkauft und leer. Das heißt, wir haben auch immer Nachschub, weil wir selber entwickeln, kaufen und das machen. Und das sind so die wichtigsten Punkte. Produkt funktioniert, Produkt ist gut da in Masse mit einer prozentualen guten Provision, die definitiv mithalten kann. Keine Stornohaftung, ist ja auch ein wichtiges Thema. Und Gesetz der großen Zahlen auf eine große Summe, macht mehr Spaß, leichter zu verkaufen.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass wenn ich jetzt als Vermittler meine Versicherungskunden habe und ich habe da ein paar Leute, die über 10.000 auf dem Konto haben und ich mir jetzt die Frage stelle, okay, vielleicht könnte es ja für die in Frage kommen, dass sie in Kapitalanlage investieren, dass ich mich mit der Zusammenarbeit mit Primo gar nicht selber in das Thema reinarbeiten muss, sondern dass ich meinen Kunden nur frage, hey, könntest du dir grundsätzlich vorstellen, Vermieter zu werden und damit Vermögen aufzubauen? Und dass ihr dann jemanden als Verkäufer stellt, der den Prozess für mich übernimmt?
Ja, also wir haben uns dann überlegt und haben dann festgestellt, naja, nicht jeder kann auch Immobilien verkaufen, weil du brauchst ja ein Fachwissen schon dafür, also du kannst ja nicht irgendwie da einen Sums erzählen. Also haben wir ausgebildete Verkäufer, wir nehmen aber auch neue natürlich auf, Aber wenn jemand sagt, ich will einfach nur einen Tipp geben und ich kenne hier den Herrn Müller, den Arzt, den Rechtsanwalt oder auch, muss ja nicht mal der Akademiker sein, aber der das Einkommen hat, dann vermittelt man das. Dann ist natürlich eine geringere Provision, als wenn ich auch den Prozess des Verkaufs noch mitmache, aber immer noch sehr ordentlich, die im Wettbewerb zu allen anderen Provisionen von Versicherungen locker mithält, auf große Stückzahl und genau.
Das ist auf jeden Fall mega stark. Eine Sache, und ich weiß, das hast du nur deshalb nicht erwähnt, weil du sehr bescheiden bist, aber ich möchte es mal hervorheben. Ich glaube, dadurch, dass du einer der größten Coaches im Bereich Immobilien in ganz Deutschland bist, hast du ja auch ein brutales Netzwerk an Leuten, die Immobilien verkaufen wollen. Das bedeutet im Vergleich zu anderen Bauträgern, die sich mühselig irgendwie ihre Bauprojekte zusammenkratzen müssen, ist es so, dass du an die Goldnuggets kommst, an die vielleicht sonst gar nicht reinkommt. Sehe ich das so richtig?
Also ob man vielleicht nicht rankommt, das kann ich jetzt nicht bejahen und ich weiß es nicht. Du weißt, ich bin sehr demütig und möchte auch nicht immer prahlen mit irgendwelchen Dingen, aber ich sag mal, ich glaube, man muss ja aufpassen mit unlauter Wettbewerb, auch da versuchen uns die anderen immer ans Bein zu fahren, weil sie unsere Zahlen gar nicht glauben können. Deswegen sage ich mal, ich glaube, dass ich das größte Coaching in Deutschland habe. In den letzten 4 Jahren über 1.000 Leute auf ihrem Weg vom Quereinsteiger fortgeschritten bis hin zu Vollprofis aus jedem System betreuen durfte, habe ich natürlich mit dem Netzwerk und meinen Partner ihren Netzwerken den größten Marktzugang, den man für dieses Business braucht. Also wo es uns gerade nicht scheitert, ist an Objekten. Wir haben so viel Zufluss. Wir haben allein letzten Monat 180 Reservierungen für Immobilien unterschrieben, ohne jetzt die Zahl des Verkaufes zu nennen, weil dann würden wieder alle mit den Ohren wackeln, was wir da auch beurkundet haben. Aber die Reservierungen waren 180 Stück letzten Monat im Oktober 24. Also du siehst, was da für ein Volumen dahinter steht. Und natürlich hat das mit den Netzwerken zu tun, die wir haben. Und wir kriegen ja in der Woche, ich weiß nicht, wie viele Objekte angeboten, die prüfen wir. Wir kriegen auch externe Vertriebe angeboten, dass wir mit unserem Vertriebspower für andere Vertriebe machen, plus die eigene Entwicklung und eigener Ankauf. Und somit haben wir 2 Kanäle, dass wir alles andere haben, aber Objektmangel. Wir haben aktuell 600 Immobilien oder Einheiten, die wir gerade in der Pipeline haben. Also 600 Stück, das ist schon mal eine Summe.
Damit ist man auf jeden Fall eine Weile beschäftigt, wobei du mit deinem Vertrieb vielleicht nur bis März nächsten Jahres, weiß es nicht. Der entscheidende Punkt an dieser ganzen Sache ist, ich möchte das einfach mal kurz zusammenfassen, weil die Podcast-Episode hat sich ja über viele Themen gedreht. Aber wenn man jetzt Versicherungsvermittler oder Finanzdienstleister ist und schon sowieso Kontakt zu Kunden hat und vielleicht auch Kunden hat, die ein bisschen Geld auf Seite haben, es müssen jetzt nicht Unsummen an Vermögen sein, aber 7.000, 10.000 Euro und sagen wir, 2.500 Nettoeinkommen ungefähr.
So. Ich würde eher sagen 3, 3.5. Aber es geht auch mit 2.5 im Äußersten, aber umso mehr, umso besser.
Genau so. Dann kann man sich ja schon mal überlegen, ob man dem Kunden nicht eine Portfolioerweiterung mit Kapitalanlagen anbieten möchte, dass man sagen kann, hey, guck mal, du hast schon ein Portfolio, du hast ein ETF-Depot oder deine Fonds, du hast Aktien, du hast deine Rentenversicherung. Wie wäre es, wenn wir noch mit Immobilien Vermögen aufbauen? Und alles, was ich dann theoretisch tun müsste, ist, den Max Wolf anzurufen, zu sagen, hey, ich habe hier einen Kunden, der hat Bock auf eine Kapitalanlage. Und der Max sagt, ja, ich habe hier einen Vertriebler, der macht die komplette Beratung für dich. Und dadurch, dass du den Kunden gebracht hast, kriegst du sogar noch den Großteil von der Provision und musst dich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ist das richtig?
Ja, also man muss sich einmal bei uns anmelden auf dem Portal. Man muss uns einen Vertrag machen, damit die Spielregeln auch geklärt sind, wer bekommt was. Aber grundsätzlich einfach gesprochen, ja. Und das Schöne ist, dieser Kunde, wenn immer wieder Immobilien kauft, und das ist meistens so die Erfahrung, wer einmal die erste Kapitalanlage positive Erfahrung hat, wird auch weitere kaufen. Auch da bekommt man dann dauerhaft Provisionen. Und wenn man sich da mal 50 oder 100 Kunden aufgebaut hat, dann kann man sicher sein, dann kommt automatisiert jedes Jahr ein gewisses Grundrauschen an wiederkehrenden Käufer.
Und eine Sache noch, man kann sich sicher sein, dass man seinem Kunden eine Immobilie gibt, die geprüft ist, die gute Bauqualität hat, die in einer guten Lage ist und wo die Vermietbarkeit auch gegeben ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Immobilien Buxtehude verkauft werden. Buxtehude nicht als Ort, sondern sprichwörtlich. Wo es ja schwierig ist zu vermieten und wo die Bausubstanz halt einfach nicht passt.
Ja.
Also an sich eigentlich eine super, super Gelegenheit, um in 2025 sich einen neuen Einkommensstrom aufzubauen, oder?
Ich, wenn Vertriebler wäre, würde ich es so machen, weil was gibt es Besseres, wie eine Immobilie im Portfolio als Produkt zu haben? Also ich sage jetzt mal, ja, ohne es Namen zu nennen, aber irgendwelche Produkte, die wir alle kennen und wahrscheinlich zu Hause stehen haben oder Versicherungen. Es ist ja immer einmalig, es ist schwer, man muss den Kunden überzeugen. Eine Immobilie weiß jeder, und jetzt wissen wir wieder, kommt der andere Satz, jeder weiß, dass eine Immobilie werthaltig ist. Ja, die meisten Menschen wissen nur nicht, dass sie sich eine leisten können, weil sie vom Mindset her, das vom Elternhaus, von der Politik, von den Medien, wem auch immer, anders eingetrichtert bekommen haben. Also daher ansprechen, kannst du dir vorstellen, Vermieter zu werden? Nein, Einwandbehandlung, warum nicht? Glaubenssatz lösen und dann den klassischen Vertriebssatz. Nur mal angenommen, ich würde deinen Glaubenssatz dir jetzt zeigen, dass es geht, würdest du es dann machen? Und dann sagen die meisten Menschen ja und dann sagst du, Bingo, schauen Sie her, hier ist All-Inclusive-Paket, Attacke.
Das Geile an der Sache ist ja, also erstens super, super, super starker Satz, den möchte ich nochmal hervorheben. Jeder weiß, dass eine Immobilie werthaltig ist, aber die meisten glauben, dass sie sich keine leisten können oder wissen nicht. Die meisten wissen nicht, dass sie sich eine leisten können. Das ist ja mega. Jeder weiß, eine Immobilie ist werthaltig, aber die meisten wissen nicht, dass sie sich eine leisten können. Alleine da steckt ja schon Gold drin, wenn man in seinen Kundenbestand geht. Und wenn du dich positioniert hast als Versicherungsmakler, als Versicherungsexperte, Investmentexperte, was auch immer, dann musst du ja deine Positionierung am Markt, die es schon funktioniert, nicht verlassen, sondern du sagst, hey, ich bin hier Geschäftspartner oder Kooperationspartner von Bricks and Mortar Kapitalanlagen. Da wird ein Profi gestellt, der das Verkaufsgespräch von A bis Z beherrscht und dann wahrscheinlich noch den Kunden dazu motiviert, die richtigen Versicherungen passend zur Kapitalanlage abzuschließen und es zum Versicherungsvermittler zurückspielt.
Genau. Und Vermögensaufbau ist das Argument, durch monatliche Sparrate vom Mieter bezahlt. Plus eventueller Wachstum durch steigende Immobilienpreise, wovon man in der Regel pro Jahr mit wahrscheinlich 1,5-2% ausgehen kann. Vielleicht auch mal mehr, vielleicht auch mal ein Stillstand, aber in der Regel wird es irgendwo um die 2% pro Jahr an Wertsteigerung geben. Und uns hat man schon als Kind gesagt, die Inflation, die Preze und die Kugel Eis wird irgendwann mal teuer sein. Ich weiß noch, als Kind habe ich 50 Pfennig für eine Kugel Eis bezahlt. Heute bin ich Vater von 2 Kindern und fahre gerne in Urlaub und zahle dann 2,50 Euro für eine Kugel. So, das ist schon Wahnsinn. Und die Lohnpreisspirale treibt das Ganze ja weiter. Die Leute verdienen mehr, müssen aber mehr ausgeben. Und so ist unsere Wirtschaft aufgebaut, einfach gesprochen.
Ja, was davon nebenbei ganz gesprochen, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, die Immobilie irgendwann mit Gewinn steuerfrei zu verkaufen. Du hast ganz, ganz viel, was du steuerlich absetzen kannst, was man auch noch in die Vorteilsargumentation für den Kunden mit reinbringen kann. Aber das müsst ihr euch gar nicht alles merken, weil das machen alles die Closer von Brimo. Dementsprechend ist es eigentlich wirklich der coolste Job überhaupt, sich zu überlegen, wen in meinem Kundenbestand habe ich, der daran Interesse haben könnte, zu fragen, kannst du dir vorstellen, Vermieter zu werden? Nein, warum nicht? Kann mir keiner leisten. Wenn ich dir zeigen könnte, dass es doch geht, hättest du dann Interesse? Ja, dann schon. Cool, dann lass uns mal einen Termin mit einem Profi für dieses Thema machen. Ich habe da nämlich eine neue Kooperation. Ich glaube, das ist das einfachste Verkaufsgespräch der Welt.
Ich glaube auch. Und die Summen und die Zahlen, die dahinter stehen, aufgrund der Summe von 150 bis 250.000, ist die prozentuale mehr wie bei jedem anderen Business.
Ja. Auch stornofrei ist, ne?
Und stornofrei.
So. Ich glaube, in diesem Podcast ist zu diesem Thema auf jeden Fall alles gesagt, was gesagt werden muss. Max, wenn hier jetzt jemand so begeistert von dir ist, dass er gerne ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, hat er die Möglichkeit, irgendwo ein paar Bücher von dir zu kaufen, sie zu lesen? Darf er die vielleicht mal irgendwie auf Instagram schreiben und die fragen, wie es dir geht oder wie
macht das? Also maximilianwolf.com ist meine Webseite, da kann man in Kontakt mit mir treten, da erfährt man mehr, da kann man die Bücher bestellen, da gibt es eine Dokumentation, ich wurde ein Jahr von einem Kamerateam begleitet, wer da Lust hat, kann sich die anschauen. maximilianwolf- ist mein Instagram-Account, kann mir folgen. Wer Lust hat, kann im Januar 17. 18. nach Augsburg zum Immo-Kongress kommen, 2.500 Teilnehmer. Und wer zu dem Thema Bricks and Mortar Kapitalanlagen mehr erfahren möchte zur Firma, der geht auf www.brimo mit Bertha, B-R-I-M-O, Bricks für Stein und Mo für Mortar Mörtel, -Kapitalanlagen.de, brimo-kapitalanlagen.de. Die Minus-Immobilien ist die klassische wohnwirtschaftliche Vermittlung. Kommt man aber auch dann drüber.
Müsst ihr euch aber alles gar nicht merken, weil wie üblich packe ich alle Links, Verlinkungen zu Brimo Kapitalanlage Immobilien, zum Immo-Kongress, zu Max Wolf, seine persönliche Handynummer, alles in die Shownotes.
Nein, Spaß, das machen wir nicht. Aber alle wichtigen Links sind in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt nach dieser Podcast-Episode Lust bekommen habt, im Bereich Kapitalanlage Immobilien ein Geschäft aufzubauen, 2025 von dieser Marktentwicklung zu profitieren, dann findet ihr auch alle entsprechenden Verlinkungen in den Shownotes. Max, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dazu genommen hast.
Lieben gerne, vielen Dank für die Einladung.
Abschließend, für alle, die hier noch nicht im Kapitalanlagebereich tätig sind, welchen Rat oder welche Empfehlung würdest du ihnen geben, wenn sie darüber nachdenken zu starten, aber noch nicht wissen, ob sie es machen sollen?
Nicht nachdenken, anfangen. Ich kann nur eins sagen, ich habe meine erste Immobilie 2007 gekauft, durch Zufall, ich wollte sie gar nicht. Anekdote, der Kumpel sagt, Max, da gibt es eine Wohnung zu kaufen, 180.000 Euro. Ich hatte das Geld nicht, bin ich ehrlich, aber wegen meinem Kumpel habe ich gesagt, komm, das machen wir. Bin dahin, habe 1000 Gründe gesucht, warum es nicht geht. Und meine Frau sagt, doch, können wir alles lösen. Wenn wir das machen, denke ich, scheiße. Habe ihm ein Angebot abgegeben, 140.000 Euro mit Stellplatz. Der sagt, bist du verrückt? Das geht ja nicht. Die hat 240 schon gekostet, 180 ist Freundschaftspreis. Nächsten Tag kam der Anruf, kannst du haben? Denke ich mir, scheiße, wo kriegst du denn das Geld her? Hatte eine Lebensversicherung, habe eine Finanzierung bekommen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Mit dieser Immobilie habe ich so viel weiteres Vermögen aufgebaut, weil die Wertsteigerung neu bewertet wurde von der Bank. Ich hatte wieder neues Eigenkapital. Ich konnte weitere Wohnungen kaufen. Und ich hätte einfach früher anfangen müssen. Und deswegen nicht nachdenken, ob. Es gibt Dinge, die kennst du, machst du nicht, noch nie gehört. Und Immos sind für jeden, auch im privaten Bereich, noch ein Tipp zum Schluss, privat. Kauft euch Privatimmobilien. Ihr schafft einen Vermögensaufbau. Ihr werdet vermögend. Ihr habt im Alter Ruhe. Und es funktioniert. Und beruflich kann man damit richtig gutes Geld verdienen, weil es der Markt braucht und weil es ein gutes Produkt ist. Also anfangen und nicht nachdenken.
Danke, Max.
Gerne.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korschuk.